die Ungerechtigkeit, auf das Patriarchat und aber in einer Gleichzeitigkeit, wo auch gleichzeitig Zärtlichkeit für die Menschen, mit denen man sich engagiert oder für Menschen, für den Menschen generell und auch die Liebe zur Gerechtigkeit auch mit einhergeht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele und wo man sich das auf einer gesamtgesellschaftlichen, also größeren Ebene anschauen kann, ist dann, wo ich am Ende des Buches lande, in Rojava, in Nordostsyrien, Westkurdistan, wo vor 10 Jahren eine Revolution gestartet wurde von den Völkern der Region. Die haben sich unter einem Gesellschaftsvertrag zusammengefunden. Und da habe ich auch mit Frauen gesprochen aus Rojava, welche Rolle Rache und Hass für sie spielt. Und die sagen, klar spielt es eine Rolle, weil es hat auch im vor allem auch im kurdischen Widerstandskampf in der Bewegung immer wieder eine Rolle gespielt. Also als ein Kollektiv, also als eine gemeinschaftsstiftende, ja, ein Gefühl. Aber am Ende muss es eben darum gehen, auch diesen Hass zu transformieren in andere Politiken, in Politiken der Zärtlichkeit zum Beispiel. Und das machen die da in Form von Versöhnungskommissionen, Gerechtigkeitskomitees und einer ganz grundsätzlich anderen Art und Weise des Wirtschaftens und des Zusammenlebens.
Ja, das ist auch ein Punkt, über den Elisa und ich auch in Vorbereitung auf das Gespräch gesprochen haben, weil das für uns beide ein total interessanter Punkt auch war, wie du dann auch darüber sprichst, dass natürlich auch in einer, vielleicht aus einer Sicht von deutschen Linken, irgendwie eine gelebte Utopie, dann trotzdem es natürlich auch Missstände gibt. Es ist ja irgendwie auch klar, dass nicht alles super läuft. Aber was denkst du denn, ist vielleicht eine große Frage, aber was für eine Rolle sollte Hass denn auch in so Utopien spielen? Oder was, wie vielleicht auch hatte überhaupt Hass einen Platz in so einer Utopie? Oder in einer utopischen Gesellschaft vielleicht?
Also ich glaube, wenn jetzt meine Vorstellung von utopischer Gesellschaft jetzt Realität werden würde, also sagen wir mal, Kapitalismus abgeschafft, Patriarchat gibt es nicht mehr, Imperialismus, Kolonialismus und wir leben als freie, gleichberechtigte Menschen. Ich glaube, dass auch in dieser Gesellschaft Hass geben würde, klar, also auch eine gewisse Form von Missgunst. Ich glaube, überall, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es Raum für Konflikt. Und das ist auch absolut okay, weil ich glaube, wo es keinen Konflikt gibt, kann es am Ende nur Einsamkeit geben. Aber ich glaube, es wäre eine andere Form von Hass. Es wäre vielleicht eher eine persönlichere Form, eine unmittelbare Art und nicht dieser politisch hergestellte Hass, um Menschen zu spalten und auch kein Hass, der aus einer existenziellen Reaktion auf die Unterdrückung, die ich erfahre, kommen muss und auch kein Hass, der mich am Leben halten muss. Also dieser Hass als Selbstverteidigung, dem ich ja auch nachspüre in dem Buch. Also ich glaube, dass es eine größere, viel größere Freiheit gäbe und auch im Miteinander einfach ganz andere Nuancen, sage ich mal, von Hass oder Zärtlichkeit oder Liebe. Genau.
Hass ist ja ambivalent. Das ist ja auch was, was du immer wieder aufgreifst in deinem Buch. Und eine andere Frage, die sich da durchzieht, ist die nach dem Zusammenhang von Hass und Bestrafung. Und du machst dabei auch eigene Zweifel transparent, und zwar in Form von so einem kleinen Polizisten, der da in deinem inneren Ohr ja nach Bestrafung ruft, wenn du eben schilderst, wie du hast oder was irgendwie Hass in dir auslöst. Was braucht es denn, damit Hass eben nicht in Bestrafung, Beherrschung mündet?
Ich glaube, das braucht am Ende ja eine radikale gesamtgesellschaftliche Veränderung. Vielleicht kann man es Revolution oder sowas nennen. Aber ich glaube, dass ja auch in meinem Kopf so ein Gefühl wie Hass, ein negatives Gefühl, extrem an ja an so Bestrafungslogiken gekoppelt ist, hat natürlich erstmal biografische Gründe. Ich schreibe ja in dem Buch auch sehr viel über meine Beziehung zu meiner Mutter. Ich schreibe darüber, dass meine Eltern ein sehr großes Bestrafungsrepertoire hatten. Ich schreibe darüber, dass die Bestrafung meine Muttersprache ist im Grunde, also eine der ersten Sprachen, die ich gelernt habe, weil aber auch meine Mutter als Migrantin, die aus einer Geografie der Gewalt kommt und in einer anderen Geografie der Gewalt in Deutschland, ganz anderer Art von Gewalt, aber gelandet ist, auch diese Sprache gelernt hat in patriarchalen, ausbeuterischen Verhältnissen. Und somit ist auch auf einer gesamtgesellschaftlichen, größeren Ebene für mich auch Hass extrem mit Bestrafung verbunden, weil in unserer Gesellschaft einfach Bestrafungslogiken unseren Alltag, unsere politische Realität durchziehen. Also wenn ein Mensch etwas tut, was verwerflich ist, was vielleicht auch hassenswert ist, muss dieser Mensch bestraft werden. In unserer Gesellschaft ist es durch, ja, vor allem in einem System aus Gefängnis, des Gefängniskomplexes. Und das ist natürlich dann sehr kompliziert und widersprüchlich für mich, auch als eine abolitionistische Feministin, die sich für eine Gesellschaft ohne Polizei und ohne Bestrafung ausspricht. Aber natürlich kann ich mich auch nicht davon freimachen, dass, wenn ich an Hass denke und daran denke, jemanden zu hassen, ich an Bestrafung denke und ich daran denke, jemanden bestrafen zu wollen. Und das hat, glaube ich, auch super viel mit auch Gefühlen von Ohnmacht zu tun. Weil jemanden zu bestrafen bedeutet ja im Grunde, über einen Menschen Macht zu gewinnen auch. Und ich glaube, dass Hass in meinem Kopf aufgrund meiner biografischen Erfahrungen und auch Erfahrungen in dieser Gesellschaft sehr stark auch mit Macht und Ohnmacht verbunden ist und am Ende auch mit Bestrafung. Aber am Ende geht es mir natürlich auch, am Ende des Buches auch, um die Frage, wie können wir eine Gesellschaft, die eben auf Bestrafung beruht, auch überwinden.
Und vielleicht können wir auch nochmal gleich auf was eingehen, was mich auch sehr interessiert oder was ich eine spannende Verbindung fand, die du auch, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt hast, und zwar den Zusammenhang von Hass und Rache. Vor allem auch so, wenn man jetzt nicht nur jetzt über die Gefühle an sich spricht, sondern auch, wie mit den Gefühlen umgegangen wird und was gesellschaftlich aus den Gefühlen gemacht wird. Weil da siehst du ja durchaus Parallelen.
Genau, ich schreibe ja im Buch, dass die Rache für mich eigentlich die radikalste Spielform des Hasses ist. Ich werde ja häufig gefragt, warum der Hass, also warum nicht die Wut? Und ich finde, der Hass hat sowas Zähes, und während die Wut manchmal, also zumindest in meinem Kopf, so eine treibende Kraft eher nach vorne ist, ist der Hass eher auch oft in meinem Kopf auch wieder in der Vergangenheit verhaftet. Es ist auch ein Gefühl, das für mich sehr stark an Trauma gebunden ist. Und das Wesen des Traumas ist ja die ständige Wiederholung. Also dass es nicht einfach so ein Voran immer weiter nach vorne geben kann, was ja auch in neoliberalen Gesellschaften eigentlich so das Nonplusultra ist. Also es muss immer Fortschritt geben, Menschen müssen immer funktionieren und immer voran. Und auch in so einer christlichen Tradition dann auch zugleich gibt es ja auch so das starke Motiv der Verzeihung. Also ne, dass, wenn mir Unrecht getan wird, dann gibt es ein Gerichtsurteil und damit ist die Sache gegessen. Dann muss ich verzeihen oder ich muss irgendwie schauen, dass ich damit zurechtkomme. Aber auf jeden Fall, es ist sehr ungern gesehen, wenn Menschen dann in der Vergangenheit einfach verhaftet bleiben. Und für mich ist halt Rache eben dieser Moment des Hasses, der eben sagt, okay, es gibt einfach nicht ein Weiter so. Und der eben eine Anklage ist eigentlich auch an die Gleichgültigkeit der Gegenwart und eine, ja, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise eine Anerkennung des Traumas, dass es dieses Trauma gibt und dass Menschen, die hassen, auch in diesem Trauma verhaftet sein können und dass sie nicht einfach immer so weitermachen können. Und in dem Zusammenhang mit Rache schaue ich mir ja ganz unterschiedliche auch ProtagonistInnen an. Ich schaue auf jüdische RächerInnengruppen wie Nakam oder auch ganz andere Menschen, auch ich selbst, die mit dem Gedanken von Rache gespielt haben. Und ich glaube auch, dass der Hass ja auch genau deswegen auch so verpönt ist, gerade weil da diese zähe Kraft ist, die manchmal eher im Hintergrund raunt und nicht so explodiert wie die Wut. Und weil es so etwas ist, was manche auch eben als nachtragend oder in dem Sinne auch hinterhältig betrachten werden. Und das ist ja oftmals auch gekoppelt an so misogyne, antifeministische Bilder, also diese nachtragenden, rachsüchtigen Frauen zum Beispiel. Da versuche ich einen Blick drauf zu werfen, auf diese Zusammenhänge.
Und dann plädierst du ja auch dafür ganz doll, den Hass auch so strategisch zu nutzen und sich dieses Gefühl also auch vielleicht wieder anzueignen von so einem Tabu und auch so im politischen Kontext zu nutzen. Du schreibst am Anfang in deines Buches, das habe ich auch schon gesagt, dass du kein Buch schreibst über rechten Hass. Für mich hat sich aber trotzdem die Frage gestellt, kann rechter Hass denn theoretisch auch, also warum kann rechter Hass deiner Meinung nach denn nicht auch dieser strategische Hass sein? Du machst ja genau die Trennung auf zu reaktionärem Hass. Was ist denn der Unterschied dazwischen?
Also erst einmal, der Unterschied zwischen reaktionärem und strategischem Hass ist vielleicht, also das steckt ja schon in dem Wort drin, reaktionär, also dass es auch einen Hass gibt, der natürlich eine ständige Reaktion ist auf die Ungerechtigkeit, die Menschen vielleicht erfahren, eine Form auch von Selbstverteidigung oder dass, wenn du manchmal, wenn es sonst manchmal nichts gibt, was dich noch am Leben hält, ist es vielleicht der Hass, der dir noch die letzte Kraft gibt, so mäßig. Aber für mich steht dann natürlich am Ende die Frage im Raum, was kommt danach? Also was ist eigentlich unsere größere Vision von Gesellschaft? Und diese Vision entwerfe ich ja unter anderem in dem ersten Buch, in Radikale Zärtlichkeit, die Vision einer radikal zärtlichen Gesellschaft. Und wenn wir dieser Vision näher kommen wollen, müssen wir halt aus der ständigen Reaktion auch herauskommen. Das, glaube ich, können sehr viele Menschen, die etwa auch Rassismus erfahren, sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja auch diesen berühmten Satz, ich glaube, von Toni Morrison kommt der, dass auch eine der Hauptfunktionen von Rassismus ja die ständige Ablenkung ist. Also du bist immer so damit beschäftigt, auf den Rassismus, den du erfährst im Alltag oder sonst wo, immer zu reagieren, dass du gar nicht dazu kommst, dich mit deinen eigenen Sachen zu beschäftigen oder mit der Vision eben, die du im Kopf hast und der du dich mit anderen Menschen politisch annähern möchtest. Und das ist deswegen für mich nochmal dieser Punkt von strategischem Hass, in einem Kollektiv eben Strategien auszuarbeiten im Grunde, wo dieser Hass manchmal auch nützlich sein kann, aber wo er auch eine Gleichzeitigkeit von vielen anderen Gefühlen auch braucht, eben zum Beispiel einer Zärtlichkeit. Und ich schreibe ja auch in dem Buch, dass es mir um einen Hass geht, der vielleicht ja tatsächlich am Ende Zärtlichkeit hervorbringen kann. Und zu dem Hass der Rechten, das finde ich interessant, weil ich glaube, es gibt einen Hass von Rechten, aber ich glaube, von rechts gibt es auch vor allem sehr viel Verachtung. Und die Philosophin Helge Landwehr macht ja die Unterscheidung zwischen Verachtung und Hass. Sie sagt, dass von oben verachtet wird und von unten gehasst wird. Und für mich ist der Hass von unten, also klar sind es auch manchmal Leute, die AfD wählen, aber das ist nicht, wie ich auch in dem Buch schreibe, ist nicht mein Maßstab. Also mir geht es ja am Ende um Fragen von Widerstand und Handlungsfähigkeit. Deswegen will ich mich auch nicht immer an diesem Hass von Rechten oder der Verachtung von den Rechten abarbeiten, auf ewig. Obwohl ich das auch tue in meiner Arbeit. Ja,
und ich fand auch diesen Punkt, den du da in dem Buch aufgemacht hast, mit so Verachtung auch total einig. Also mir ist es oft in dem Buch so gegangen, wenn ich es gelesen habe, dass ich dachte, ja, das ergibt voll Sinn, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und das finde ich total schön, wenn man sowas liest und danke, es dann aber auch so eingänglich ist, dass man es direkt auch versteht beim ersten oder zweiten Mal lesen und nicht vielleicht fünfmal, also hat wahrscheinlich auch was, wenn man fünfmal drüber liest und sich dann neue Sachen erschließen, aber ich finde es auch sehr angenehm, da so einfach einmal drüber zu lesen und dann ganz viele neue Gedanken im Kopf dazu zu haben, die sich so vielleicht dann für eine weitere Auseinandersetzung auch noch anbieten. Und du hast ja schon angesprochen gerade, du hast in deinem ersten Buch über radikale Zärtlichkeit geschrieben, du hast gesagt, vielleicht braucht es so eine radikal zärtliche Gesellschaft. Was verbindet denn jetzt deine Vision vielleicht, wenn man das nochmal zusammen sieht, wie würde das denn konkret aussehen können, so eine radikal zärtliche Gesellschaft, die so mit strategischem Hass irgendwie auch agiert?
Also in einer radikal zärtlichen Gesellschaft, wenn das sozusagen das Versprechen ist, die Vision, die am Ende steht, ist dann vielleicht so ein strategischer Hass gar nicht mehr vonnöten. Aber radikale Zärtlichkeit realisiert sich für mich ja auch schon in der Gesellschaft, in der wir leben, mit all ihren Ungerechtigkeiten schon in gewissen Zwischenräumen, als Gegenmacht im Grunde zum Status quo. Und das sind eben ganz unterschiedliche Räume. Das sind queer-politische Räume, linke Räume, also Räume, die sozusagen der Gewalt von Ausbeutung, Patriarchat, Rassismus etc. trotzen und auch Orte der Begegnung schaffen, Orte der Solidarität schaffen. Und ich glaube, dass Menschen, die sich in diesen Räumen bewegen, auch oftmals, das weiß ich zumindest aus eigener Erfahrung, auch mit diesem strategischen Hass eben arbeiten können und auch einfach, um sich vielleicht immer wieder auch selbst zu vergewissern, wofür machen wir das eigentlich und wogegen sind wir? Weil die Kämpfe, in denen man ist, sind manchmal sehr, sehr zäh. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt so ein paar Jahre kämpfen und am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen dann, radikale Zärtlichkeit, sondern so die Aushandlungen sind ja sehr, sehr zäh und sehr viele Menschen gehen auf dem Weg verloren, was irgendwie nachvollziehbar ist. Ich glaube, der Hass ist für mich auch vor allem eine große Absage an die Gleichgültigkeit und eine Erinnerung daran, dass selbst wenn überhaupt gar keine Hoffnung vielleicht mehr in Sicht ist und manchmal auch es irgendwo an Zärtlichkeit fehlt, aber man trotzdem am Ball bleibt und zumindest weiß, wogegen man ist. Aber auch, darauf sollte man natürlich sich auch nicht ausruhen. Aber in gewissen Punkten, Momenten kann das, glaube ich, auch sehr hilfreich sein.
Vielleicht auch nochmal, was ich auch nochmal gerne irgendwie mit so erwähnen würde, was ich auch gut fand an dem Buch, was ich auch schon bei Radikale Zärtlichkeit gut fand, ist, dass du hinten nicht nur so ein Literaturverzeichnis hast, sondern auch noch so nochmal auflistest, was es für Filme, Serien und Bücher gibt, wie man sich weiter, also die du zum einen halt auch erwähnst und aber auch nochmal genau schreibst, am Ende gesammelt, wie man sich weiter damit auseinandersetzen kann und man nicht vielleicht dann nochmal im Buch zurücksuchen muss oder es gefällt, wenn ich jetzt nicht direkt einen Stift in der Hand habe und mir es aufschreibe, dann kann ich es mir nicht mehr merken. Das heißt, ich fand, das hat das Gefühl, es ist nicht nur, also es ist natürlich auch irgendwie ein Anfang von einer Auseinandersetzung, die vielleicht dann weitergeführt werden soll. Weil du das ja auch gesagt hast, so, dass es das gar keine wirklichen Geschichten von oder zusammenhängenden Werke gibt über Hass, so, sondern du sehr viele einzelne Fragmente so zusammengeführt hast und dann irgendwie daraus so ein Gesamtwerk gemacht hast.
Ja, das Buch ist ja eine Art Collage eigentlich. Und ich schreibe ja auch immer, also mein Schreiben ist ja ein sehr fragendes Schreiben. Das hat mit unterschiedlichen Gründen zu tun. Das hat natürlich damit zu tun, wie auch so eine Buchindustrie funktioniert, dass ich niemals genug Zeit habe, die ich bräuchte, um ein Buch Buch zu schreiben, ich weiß nicht, vielleicht in 30, 40 Jahren, wenn ich irgendwie sehr, sehr viel Geld habe und ich mich hinsetzen kann und jahrelang wirklich so an einem Buch forschen kann und an einem Buch schreiben kann. Also einfach aufgrund auch der fehlenden zeitlichen Mittel oder Recherchemittel könnte ich mir gar nicht jetzt rausnehmen zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch, das alles erzählt und auf alles eine Antwort hat. Was ich halt immer beitragen kann, sind halt auch die Fragen vielleicht, die ich so in den Raum stelle oder so ein Samen, der irgendwie gesät wird und dann, aber das, was danach kommt, ist ja auch vor allem viel kollektive Arbeit. Also und deswegen gibt es am Ende auch des Buches dieses die Literaturverzeichnis, weil kein Gedanke, den ich da formuliere in dem Buch, ist einfach etwas, was in meinem stillen Kämmerchen sich entwickelt und in der Isolation. Ich glaube, jeder Gedanke, den ich denke und fühle, an jedem Gedanken haben schon, weiß ich nicht, tausende andere AutorInnen, AktivistInnen, TheoretikerInnen oder auch Menschen, die mir einfach im Alltag wichtig sind, mitgearbeitet. Und am Ende geht es mir so ein bisschen eben um so eine Collage und so ein fragendes Schreiben, das auch viele Widersprüche zulässt und bin dann gespannt darauf, was sich auch in den Gesprächen danach entwickelt.
No llego a rescatarse en mí. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias te doy por todo momento. Aunque lamento la desdicha de los inocentes que pagan las consecuencias de este mundo injusto. De esta jungla en la que todo es una lucha constante, pedante, para bien o para mal. Desde el principio hasta el final de la historia. Final que no veré jamás en mi trayectoria. Será espantoso, será horroroso, pero a la vez resultará morboso. Tantos años, tantas décadas, tantos siglos, tanta ilusión como alma nuclear arquitectónica. A los negros de este mundo no les hace falta pólvora, solo cólera. He pasado muchas pantallas, derrochando actitud allá por donde vaya. Es la pesadera, es la
Planta que botánica, mi técnica flota, mi táctica explota. Ay, me suena. Brasil poniéndote en onda, un Toyota como Celica, Angélica reina del micro en España dándote caña en New York, con el rey de la rima en español, me suí y acecha, hijo puta, es la fecha, la fecha, la fecha.
Das war unsere heutige Sendung. Ich wünsche euch einen schönen Abend und diese Sendung wird am Freitagvormittag wiederholt.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Radia.
Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
Mikrofon eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
Bil mikrofon da te nizom el ebevi.
Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
De mikrofon nu combatons et desafions le sistem patriarcal.
Col microfono e il megafono contro il patriarcato.
Und ich steig auf meinen Besen und fliege davon, such nach einem Grund, irgendwann wiederzukommen.
On a grandi comme des kiddies, tête dans la schneck. Je vais faire pour mettre la lune dans l'assiette. Ça part en steak ici, grave. Je compte plus sur personne pour me donner le signal. Je veux pas passer, ma vie tout effacée. Tout est cassé, tu te barres, tu fais bâcher. Je vais pas passer, je m'en tape, tu sois fâché. Tout est cassé, tu me zappes, tu te fais soigner. On a grandi comme des kids. Les bases, nique tes faces. Je connais très peu de rappeurs qui vivent ce qu'ils étalent. Merde, le temps passe trop vite. Poteau alcoolique, faut que ça change comme ton gars. Au lit, je vais pas flipper, je vais pas faire la pitié. J't'ai mal à vie que j'ai, je suis fier, j'ai pas vrillé. Je vais pas flipper, j'ai créé mon propre truc. D'abord on bosse dur, après on parle grosse dune. On a grand.
Pitié, je connais les pièges à éviter. Les vieux mecs abordent mal.
un t-shirt moulant. Mes copines vont siffler, tu vas parler allemand. Je suis pas la meuf de ton film, sale chien. Je suis pas la mère de ton fils, laisse-nous faire la folie.
Als Kopfsache Studio. Nämlich Bella Chiba Chiba, vertrage kein Tequila, bin auf Enika Sativa, verdient ein bisschen Spina, sind immer noch im Hustle und träumt von einer Villa, Courage immer dabei, Mittelfinger für Pegida. Nachts ohne Schlaf und der tagsüber wach, kein Zelt in der Tasche, aber Herz 24 Karat. Wenn der Dude mit den Jumpers ist, gibt's Rast an der Tafel, ist das Schild, endlich prompt, dass sie hat ihn am Trigger. Heißen Checks mach ich klar ohne Tinder, gar kein Problem, dass die Frau, die ich liebe, auf sie sieht mich nie wieder. Doch egal, ob es mir gut oder wenn es mir schlecht geht, ich ballere die Bullets und zerfetz Fakes. Roller mit der Klingel und bin so fresh, ey, aber immer noch ein Nobody im Rap-Game. Chille mit den Jungs und wir hängen im Backstage, mache was ich will, wenn ich kein Fick auf Rest gibt. Lese Bücher, wenn ich will, oder dreh ein Sextape zu meinem eigenen Vergnügen. Für mein Rap will ich Cash sehen. Und ja, ich bin der Weird, ich bin crazy und psychotisch. Ich schade mich fürs Leben und gegen die Depression. Keine Grenzen im Kopf und ich schaff das Unmögliche. Wollt ihr mich hindern, dann müsst ihr mich töten. Ihr seht Probleme, aber ich seh nur Lösungen. Plus, ich hab mehr Träume, als du jemals zerstören kannst. Du bist wirklich der Burner, strebe nach meiner besten Version. Bin auf Heilungskurs, lass Zähne glänzen und scheiß auf Designer. Und für die Beats, für den Bass, für die Reimkultur. Plus eines Tages der Fame wieder. Smokerhunters, folgt dem Kompass. Smokerhunters, dich durchbringt, kommst du mit ihr in Kontakt. Sie greift nicht nach den Sternen, sondern Sterne nach ihr. Ich bleib stabil, egal wohin das Universum muss. Smokerhunters, folgt dem Kompass. Smokerhunters, du wirst dich durchbringt, kommst du mit ihr in Kontakt. Sie greift nicht nach den Sternen, sondern Sterne nach ihr. Ich bleib stabil, egal wohin das Universum muss. Blas deine Füße an den Händen, hab ich spielen. Im Kopf tanzen Gedanken in der Lunge, Lemmer zur Diesel. Erschaffe neue Gattungen, benenne die Hybriden. Sie setzt zurück, was über Real ist, hab für Blender keine Liebe. Der wird halt nur gemietet und die Gangs-Attitüde. Ziel und ich schieße, wenn ich visualisiere auf die Krisen, die ich schiebe. Und dann hast du nicht bekommen, denn erwidere ich mit Liebe und schockiere die Welt. Akzeptiere die Challenge und springe über Hürden. Schlaflose Nächte, zerknüllte Entwürfe. Doch mal sehen, wie weit meine Jordans mich bringen. Vielleicht falle ich heute auf, morgen falle ich hin. Wollte nur der eine Bitch, wollte mich trennen von den Hostos. Die hat mich aufgenockt und ich verbrenne weiter mein Dorf. Bin immer noch die Bella, die so float, so als wäre Atem länger als der Tod. Hebe jedes Level und ich wurde meine Welle ist so hoch. Hat er die Hoffnung verloren, deshalb zähle ich halt Blessings. Ich durchbreche alte Muster, New Uplife, Settings. Manifestiere die Vision und ich kenne keine Limits. Keiner hält mich an alleine, ich bin bissig. Nicht so niemand zieht mich runter, auch erhält so wie mein Spirit. Ich bin wild und meine Freiheit ist mir wichtig. Bin süchtig nach dem Leben und ich bleibe optimistisch. Weißt du, wer ich bin, weil ich gelernt habe, was ich nicht bin. Und weil das Einzige, das dir macht, die Musik ist, werfe ich zwei Scheiben raus wie Frisbees. Smokerhunters, folgt dem Kompass. Smokerhunters, du wirst dich durchbringen, kommst du mit ihr in Kontakt. Sie greift nicht nach den Sternen, sondern Sterne nach ihr. Ich bleib stabil, egal wohin das Universum. Smokerhunters, folgt dem Kompass. Smokerhunters, du wirst dich durchbringen, kommst du mit ihr in Kontakt. Sie greift nicht nach den Sternen, sondern Sterne nach ihr. Ich bleib stabil, egal wohin das Universum mich führt.
Kommt die Hook jetzt nochmal? Babe, 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 ja, ja, du bist mein Baby. Kopf dreht sich wie Beyblade. Swish, swish. Babe, 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 ja, ja, du bist mein Baby. Kopf dreht sich wie Beyblade. Swish, yeah, swish. Alles dreht sich, die Welt steht Kopf. Mein Herz macht Headspin.
Sense in meinem Bauch. Zeit treffen bei der Pipeboard und Fünf. Lila Pink Sky, Jaden Smith von Skyfield. Hör dich chill, alles dreht sich. Du bist mein B, alles dreht sich. Wir spielen Beyblade. Ja, ich dreh mich und tu, es wird für dir nicht gehen. Alles dreht sich, du weißt nicht, wo wir stehen. Du weißt nicht, wo wir stehen. Wir stehen auf Straßen, Laternen, unser Spotlight. Chillen am Neckar oder Main, keiner weiter. Alle breit, du bist mein Broken Love. Lolo, so white, siehst das Beyblade.